Guten Abend, liebe Geschwister. Zu einer Stunde mit der Bibel, eine Stunde, in der wir das Wort Gottes aufschlagen dürfen, forschen dürfen, quer von vorne nach hinten und uns da ausrichten können. Wir wollen mit dem Gebet beginnen. Auch darf ich euch bitten, ich weiß nicht, wie weit ihr mitbekommen habt, dass der Peter Fröse, das ist ein Pastor aus Gummersbach, am Samstag verstorben ist, ein Herzinfarkt. Er ist 55 Jahre gewesen, ein wirklich lieber Bruder im Herrn. Hat mit dem etwas mitgehen dürfen, den Dienstweg mitgehen dürfen, mit dem dienen dürfen. Hat viel für die junge Generation gemacht, eine Predigerschulung aufgebaut in der Gemeinde. Ein toller Bruder und in einer guten Art und Weise hat er seinen Dienst getan. Auch in Differenzen konnte man miteinander gehen und hat angenommen. Ich weiß nur über eine Begebenheit, die Art und Weise, die ich gut fand. Es ging dann um das Thema Vorentrückung und Nachentrückung. Also, und da gibt es ja verschiedene Meinungen. Und wir waren beide unterschiedlicher Meinungen, was das anbetrifft. Und dann sagt er mir, so in dieser Art und Weise hat er das gemacht. Sagt, Willi, es gibt einen Bus, und wenn er kommt, will ich früher einsteigen, nicht erst später auf ihn warten, bis ich einsteigen darf. Das war so seine Haltung. Auf seine humorvolle Art und Weise hat er dann seine Position kundgetan, aber wir konnten uns einander annehmen, einander dienen. Und es bewegt mich, dass das so jung, also so früh, dass der Herr ihn geholt hat. Hat wohl genug gedient, sodass der Herr ihm erlaubt hat, jetzt nach Hause zu gehen. Er darf jetzt all das schauen. Ja. Lasst uns beten, ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen und all das bewegen. Betet auch für die heutige Bibelstunde, für den Segen. Ich mache den Abschluss. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir dich haben. Du bist unsere Hoffnung, du bist unser Ziel. Du bist alles, was wir haben. Auf dich hoffen wir, auf dich werfen wir uns in unserem Leben. Herr, solche Tage und solche Situationen, all unsere Krankheiten, unsere Geschwister und der Tod macht uns, und er zeigt uns in so einer Deutlichkeit, Herr, wie vergänglich wir sind und wie kurz dieses Leben auf dieser Welt ist. So wie du es in deinem Wort sagst, im Vergleich zu deiner Ewigkeit, das ist wie Gras, wie eine Blume, das am Morgen aufsprößt und am Abend verwelkt. So ein vergängliches Leben, so ein kurzes Leben eigentlich. Oh Herr, und trotzdem entscheidet sich alles in diesem Leben, in Bezug auf die Ewigkeit, ob wir bei dir sein werden, ob wir in Herrlichkeit sein können, ob wir die Hoffnung haben, ob wir das Erbe empfangen können, ob wir ruhen werden, ob wir vom Gericht bewahrt werden, all das entscheidet sich hier im Erkennen und im Verstehen und im Glauben, Herr, dein Evangelium. Und so bitte ich dich, Herr, wirke auch heute bei uns hier und nicht nur bei uns, sondern in dieser ganzen Welt, Herr, dass dein Evangelium erschallt, noch an so vielen Orten und an so vielen Menschen zugänglich gemacht wird, dass die Menschen noch hören können. Schenke Gnade, Jesus, dass sie dich erkennen dürfen. Darum bitte ich dich. Und als Gemeinde, und das ist unser Vorrecht, unsere Aufgabe, und die nehmen wir sehr gerne und aus Liebe wahr, wollen wir für all unsere Angehörigen, für unsere Geschwister einstehen vor dir und wollen für sie beten, auf ihrem Leidensweg. Und so bitte ich dich für die Frau Löwen. Ich bitte dich für Alexander Haas. Ich bitte dich für Asaf. Ich bitte dich für all die, die ich jetzt mit Namen nicht weiß, und dass du all die, die heute nicht da sein können und die krank sind, die einen Leidensweg gehen, Herr Jesus Christus, dass du sie in besonderer Weise hältst in deiner Hand. Herr, dass ihr Glaube dadurch bewährt und sich als echt erweist und gestärkt wird, sei ihnen in besonderer Art und Weise nahe. Herr, dass sie deine Gegenwart spüren, dass sie wissen, sie sind nicht allein. Herr, und dass sie dich erleben und dadurch getröstet werden, gestärkt werden. Ich bitte dich für meine Familie, ich bitte dich für meine Mutter, ich bitte dich für meinen Bruder, Herr, vor allem, Herr, lass ihn erkennen, Herr, dieses Evangelium und die Botschaft, darum preise dich und darum bitte ich dich und preise der Herr, dass du es tun kannst. Jesus, in deinem Namen bitte ich das. Amen. So, ich möchte heute mit zwei Fragen beginnen oder mit Beantwortung von zwei Fragen. Ein lieber Bruder hat mir von längerem einen Zettel gegeben und ich kam noch nicht dazu, sie zu beantworten. Ich dachte, die Bibelstunde ist eine gute Gelegenheit, ganz kurz soweit die Frage zu beantworten. Zwei Fragen kamen an mich und ich denke, das ist gut, wenn ich sie so von hier oben, also mit euch gemeinsam ganz kurz beantworte. Die erste Frage, die hat jetzt nicht so viel mit unserem Petrusbrief zu tun. Und die zweite Frage führt uns einfach wieder in den Brief hinein und in die ganze Thematik. Die erste Frage, die eigentlich war das gar keine richtige Frage, sondern da standen nur zwei Bibelstellen und mit zwei roten Fragezeichen. Und als ich sie gelesen habe, war mir recht klar, worauf die Frage zielt. Gibt es einen gewissen Widerspruch in der Apostelgeschichte. Ich will ganz kurz euch das zeigen, Apostelgeschichte 9. Da gibt es einen Bericht über die Bekehrung des Paulus, als er nach Damaskus ging. Und innerhalb der Apostelgeschichte scheint es so, als ob es zwei verschiedene Berichte oder zwei Begebenheiten. Und ich vermute, dass die Frage ist, wie kann das sein, dass das eine da so gesagt ist und das andere so. Ist das richtig? Ja, ja, genau. Jawohl. Ist es euch bekannt? Ist auch schon beantwortet. Ich weiß nicht, ob es gleich beantwortet ist, ich gebe mir zumindest Mühe. Also ich will jetzt nicht zu lange, nur einfach, dass auch wenn diese Fragen da sind, ich nehme sie ernst und ich will auch sie mich darum bemühen, auch sie zu beantworten. Apostelgeschichte, Kapitel 9, ab Vers, lass uns vielleicht ab Vers 6 lesen. Jesus erscheint Paulus nach Damaskus, als Paulus nach Damaskus reist, um die Gemeinde zu verfolgen. Jesus erscheint ihm und dann schreibt Lukas in Vers 6, doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf und so weiter. Also hier wird uns gesagt, als Jesus Paulus begegnet, dann heißt es, die Männer, die dabei waren, die mit dem Paulus unterwegs waren, die standen sprachlos da, denn die hörten die Stimme, aber sahen niemanden. Und jetzt geht man in Apostelgeschichte 22, Vers 9, also im gleichen Brief. Apostelgeschichte 22, Vers 9. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. So. Und das scheint oder macht den Eindruck, dass es ein Widerspruch ist. Also die ersten, die sehen, aber hören nicht, und die hören, aber sehen nicht. Also es scheint so, als ob das ein genau das Gegenteil ist. Zu einem, oder das Erste, was wir, also meine Grundsatzhaltung, also die Schrift widerspricht sich nicht. Mein Glaube an die absolute Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Schrift. Das heißt, der Fehler ist im Verständnis oder wenn bei uns zu suchen und nicht in der Schrift. Auch wenn einige dann sagen, ja, da gab es einen Abschreibfehler oder einen Überlieferungsfehler und da wurde einfach was vertauscht. Obwohl, das glaube ich nicht. Also das ist nicht mein Ansatz, die Schrift zu lesen und zu verstehen. Wie können wir das lösen? Zu einem, ganz kurz, es ist ein Brief und den schreibt ein Autor, das ist Lukas, der schreibt durch den Heiligen Geist, er schreibt ihn und innerhalb vom Brief ändert er nicht seine Meinung und ändert nicht seinen Bericht. Das glaube ich nicht. Das ist das Erste, was ich... Das Zweite ist, in Kapitel 9 erzählt Lukas und beschreibt, was da geschehen ist. Das ist ein Bericht. In Kapitel 22 erzählt Paulus selbst und das in seinen Worten, wie es war. Das heißt, in Kapitel 9 bekommen wir einen Bericht, was da bei der Bekehrung stattfand. Und in Kapitel 22 bekommen wir in gewisser Weise Details, wie es wirklich was da stattgefunden hat. So, da bekommen wir ein bisschen mehr Informationen. Und Und ich glaube, da liegt auch die Lösung des Problems. Ich glaube, dass, oder ich möchte euch kurz das aufzeigen, wie ich dieses Problem persönlich löse. So. Also, die Männer, die bei Paulus waren, im Kapitel 9 heißt es, die des Weges zogen, standen und sprachlos, da sie sowohl die Stimme hörten, aber nicht sahen. Also sie hören etwas, aber sehen nicht. Es heißt nicht, dass sie das hörten, was Jesus in Paulus sah, er sagte. Das sagt die Stelle nicht. Ja? Sie hören etwas und wahrscheinlich hörten sie ein Geräusch. Sie hörten eine Stimme wie des Donners. Sie merkten, da passiert was, aber sie sahen nicht. Was sahen sie? Sie sahen bloß ein Licht, aber sie sahen nicht, der da redete. Und was Paulus in Kapitel 22, da sagt es präzise, was da eigentlich geschah. Die aber bei ihm waren, sahen zwar das Licht, die sahen zwar etwas Helles, aber sie sahen nicht denjenigen, der da redete. Aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Das heißt, um es zusammenzufassen, Jesus erscheint Paulus, sie nehmen ein etwas wahr, ich sage es so wie in einem Donner, da geschieht etwas, sie sehen ein Licht, für sie sind das Phänomene, aber sie merken nicht, dass der Jesus Paulus erscheint, sie hören nicht, was Jesus Paulus sagt und sie sehen Jesus selbst nicht. Sie sehen nur ein Licht und sie hören etwas, irgendeine Stimme oder irgendwas, aber sie verstehen nicht, was da wirklich gesagt und was da gesprochen wurde. Das ist mein Verständnis von dieser Stelle. Könnt ihr mir so weit folgen? Ich hoffe, das war die eine Frage, haben wir hier einen Widerspruch oder nicht? Also, sie hören etwas, aber nicht klar und sie sehen etwas, aber auch nicht klar und das sind diese beiden Stellen, die das sagen. Das ist die eine Frage. Ich hoffe, dem Bruder damit ein bisschen geholfen zu haben. Die andere Frage, und die führt uns jetzt direkt zum Petrusbrief. Wir beschäftigen uns jetzt gerade mit Kapitel 1 im Petrusbrief und mit der Thematik der Notwendigkeit der Versuchungen, der Prüfungen. Und bin ja durch die Bibelstunde etwas mit euch durchgegangen. Und ein Bruder kam zu mir und stellte die Frage, aber es heißt doch im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Ja? Also, wenn wir sprachen über die Notwendigkeit der Versuchung und dass Gott durch die Versuchung uns heiligt und reinigt, aber im Vater unser haben wir ein Gebet und Jesus lehrt uns und sagt, und führe uns nicht in Versuchung. Wie können wir das einordnen? Wieso ist das notwendig? Wieso ist es der Weg, wie Gott uns bewahrt, wie Gott uns ans Ziel bringt? Und aber wieso sollen wir dann beten, führe uns nicht in Versuchen? Dass manche sogar sagen, nein, wir sollten mehr für Versuchen und für Prüfung beten, damit wir noch mehr fester werden, noch mehr bewahrt werden. Ja. Mhm. So, ich wiederhole das, damit vorhin eine Schwester hat gelesen, dass man das auch lesen und verstehen kann und führe uns durch die Versuchung. Schlagen wir uns vielleicht ganz kurz diese Stelle auf und dann kommen wir in die Thematik schon ein bisschen hinein. Matthäus Evangelium Kapitel 6. Das ist ja das Vater unser, das bekannte Vater unser, das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte. Ab Vers 9 nehmen wir das mit. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Also die eine Möglichkeit ist, zu übersetzen und zu sagen, dass der Herr uns durch die Versuchungen durchführen und durchtragen soll. Interessant ist, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns oder bewahre uns von dem Bösen. Ja, das ist, was Jesus lehrt. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Also diese Versuchung wird mit dem Bösen in Zusammenhang gebracht. Rette uns von dem Bösen. Wie könnte man das verstehen? Wie kann man das deuten? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten. Die erste, die hat die Schwester gerade genannt. Die zweite ist, das Gebet, um was es hier geht, und das Gebet, das Jesus uns beten lehrt, es wendet sich an Gott und es ist die Bitte, uns von den Versuchungen und Prüfungen und Angriffen des Teufels uns zu bewahren und vor ihnen zu schützen, damit wir nicht fallen. Denn wenn wir fallen, müssen wir geprüft werden, müssen wir geläutert werden und geheiligt werden. Und Jesus sagt, betet, dass Gott euch bewahrt davor, dass er euch von den Versuchen und Prüfungen des Teufels bewahrt und ihr da versucht werdet und fallt und dass er nicht mit euch wieder das euch züchtigen und das euch heiligen und wieder reinigen muss. So, fleht, es ist notwendig. Es ist notwendig, aber ihr könnt Gott anflehen, dass er euch davor bewahrt, dass der Teufel euch so weit versucht, dass es nötig wird, dass ihr durch mancherlei Prüfungen wieder durch müsst und wieder geheiligt und gereinigt werdet. Also das ist die eine Möglichkeit zu sagen, da ist das Gebet um die Bewahrung, dass der Herr einen nicht so sehr in die Zucht nimmt und dass er einen bewahrt von dem Bösen, von dem Teufel. Das ist der Böse, der uns angreift, der uns verführt, der uns belügt. In gewisser Weise können wir sagen, das ist ein Gebet um Schutz. Herr, schütze uns von dem Bösen. Schütze uns von ihm, damit wir nicht versucht, damit wir nicht in Sünde fallen. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, und das eine Richtung auszulegen. Die zweite, die ist auch nicht unwichtig oder nicht uninteressant. Und zwar finden wir es in Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung Kapitel 3. Es ist ein Brief an Philadelphia. Ab Vers 10. Da heißt es, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Jesus sagte der Gemeinde Philadelphia, weil du an mir festgehalten hast, weil du das Wort bewahrt hast, das Wort vom Ausharren, das wird heute das Thema sein, weil du dieses Wort vom Ausharren bewahrt hast, weil du daran festgehalten hast, an mir festgehalten hast und an meinem Namen und an meinem Wort ausgehalten hast, werde ich dich bewahren von der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Gewöhnlich wird diese Stelle so verstanden, dass es die Gemeinde Philadelphia als die einzige wahre Gemeinde sozusagen dargestellt wird und dass sie vor der großen Trübsalzeit sozusagen dann entrückt wird. Dass bevor die Versuchung auf diese Welt kommt und die ganze Welt einnimmt, dass der Herr sie vorher wegnehmen wird. Also wird er sie vor dieser großen Versuchung bewahren. Ich verstehe diese Stelle nicht so. Ich verstehe diese Stelle so, dass der Herr sagt, weil du an mir hältst und weil du meinen Namen bewahrst und den Glauben bewahrst, werde ich dich bewahren, wenn eine Versuchung über diese Welt kommt. Wir sind gerade im Sonntag im Markus-Evangelium und da haben wir über die Sünde gesprochen, die uns nicht vergeben wird, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das heißt, diejenigen, die das Wort und die Offenbarung und das Wirken des Geistes in all der Fülle erlebt haben und dieses Zeugnis vom Sohn Gottes und dass er der Messias ist durch die Bestätigung, durch die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes abgelehnt haben. Es gibt nicht mehr. Wer das nicht bewahrt, wer das nicht annimmt, es gibt nicht mehr. Und dann heißt es, dass der Herr sie dahin gibt. Wer das Offenbarte nicht annimmt, der Herr gibt sie dahin. Und dann im Thessalonicher, 2. Thessalonicher heißt das, und er wird ihnen einen Geist des Irrwahns geben, dass sie der Lüge glauben. So, dass sie dieser Lüge glauben. Und ich glaube, das ist das, was hier damit gemeint ist. Dass es kommt eine große Verführung über diese Welt. Eine große Lüge über diese Welt. Und die ist schon da und die ist schon mannigfaltig da. Aber diejenigen, die ihm gehören, die an Jesus festhalten, die ausharren in den Leiden, in den Bedrängnissen, er sagt, ich werde euch vor der Versuchung bewahren, dass ihr dieser Lüge glaubt. Nicht, ich werde euch rausnehmen und ihr werdet nicht mehr da sein, wenn die Versuchung kommt, sondern ich werde euch bewahren. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganzen Erdreis kommen wird. Um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Wenn die Versuchung kommt, ich werde aber dich bewahren. Ich werde dich vor dieser Versuchung bewahren, dass du nicht am Glauben scheiterst, dass du nicht fällst, dass du dieser Lüge nicht glaubst. Ich werde dich davor bewahren. Und da sind wir mitten in unserem Petrusbrief. Der Jubel und die Freude über das, was uns zugesagt ist, ist, dass der Herr uns bewahren mag und damit, dass wir diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, das Erbe antreten können. Und Jesus, wenn er sagt, betet so und bewahre uns und führe uns nicht in Versuchung, bewahre uns von dem Bösen, schütze unseren Glauben, bewahre unseren Glauben. Wenn der Teufel rüttelt und schüttelt und versucht, unseren Glauben zu erschüttern, bewahre du uns, damit wir in dieser Versuchung nicht fallen, damit wir am Glauben bleiben. In dieser Weise hat Jesus dem Petrus das zugesichert. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wilden Weizen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist das. Wir beten, dass der Herr uns in diesen Versuchungen und in diesen Prüfungen, dass er uns bewahrt von diesem Bösen. Und hier haben wir die Zusage, wer an ihm hängt, und wer ausharrt, den wird auch der Herr bewahren. Wer das Wort bewahrt, bewahrt auch der Herr. Wenn wir treu sind, so ist er treu. Das war der Timotheus, aber dazu gleich noch mehr. Aber also in dieser Richtung kann man auch diese Stelle und führen uns in Versuchung auch verstehen. Das heißt, das eine ist, das ist das Gebet um Schutz. Dass wir können von dem Herrn einstehen und beten, dass er uns in Versuchungen und Prüfungen von dem Bösen bewahrt, dass wir da gestärkt und unversehrt herausgehen. Aber auch in Bezug auf die Bewahrung unseres Glaubens, dass vor der Lüge, die ganze Welt erreicht, dass der Herr uns vor dieser Lüge bewahrt, dass unser Glaube gefestigt bleibt. Okay, ich sehe den Bruder nicht, der die Frage gestellt hat, aber der wird es vielleicht dann hören. Okay, also schlagen wir wieder Petrusbrief auf. Oder gibt es noch eine Frage aufgrund dieser Frage? Okay, also erster Petrusbrief machen wir. Gehen wir wieder ein paar Schritte weiter, schauen wir uns ein paar Worte in diesen Versen gemeinsam weiter an, und ich hoffe, dass die Einfachheit des Evangeliums uns trotzdem zu großen Freude und großen Trost und unsere große Stärkung sein wird. Ich möchte lesen 1. Petrus Kapitel 1, Vers 6 und 7, 8 und 9, die Verse, mit denen beschäftigen wir uns ja. Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig in mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit der unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also Verse 6 bis 7, die Notwendigkeit der Prüfung, der bewährte Glaube. Der Glaube wird bewährt und der Glaube, der sich als echt erweist. Die Vers 8, das ist die Frucht dieses bewährten Glaubens, was da hervorgeht, oder woran erkennt man den bewährten Glauben, das ist Vers 8. Und Vers 9, das ist das Ziel von diesem bewährten Glauben. Worauf läuft dieser Glaube oder worauf läuft die Bewährung hin? Was soll diese Bewährung hervorbringen? Und Vers 6, da haben wir uns jetzt eine Zeit lang uns damit beschäftigt, haben uns einiges da angeschaut. In dieser Art und Weise, vor allem in der Bibelstunde und in diesem Rahmen, ist es gut, wenn man dann immer wieder so einzelne Wörter nimmt und sie genau anschaut und sie in den Kontext der Bibel hineinstellt und dann wieder zurücklegt und das nächste anschaut und dann immer das Ganze trotzdem im Auge behält. Und bei dieser Art des Studiums kann natürlich, man kann sich in Details verlieren, Und aber ich hoffe ihr, dass ich euch immer noch auf dem Pfad und auf diesem roten Faden halten kann. Petrus bereitet die Gemeinde nicht nur vor, sondern richtet sie in den Leiden aus und spricht darüber, motiviert sie, richtet sie aus, macht ihr Hoffnung und malt ihnen eben Christus vor Augen und das Evangelium vor Augen, damit sie eben ermutigt werden in diesem Ganzen. Und spricht aber unter anderem eben über die Notwendigkeit, dass es notwendig ist, dass wir durch Leiden hindurch in das Reich Gottes hineingehen müssen. Und er spricht darüber und sagt, diese Notwendigkeit der Leiden bringt es sich, dass wir in mancherlei Bedrängnisse, in mancherlei Versuchungen, in mancherlei Situationen hineinkommen. Wenn Gottes will und Gottes in seine Souveränität wirkt, bringt er in unser Leben unterschiedliche, mancherlei, vielfältige Versuchungen, Prüfungen, Leidenssituationen, die uns auf das ewige Leben vorbereiten. Ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, von welchen Petrus konkret hier spricht in seinem Brief. Von welchen mancherlei Versuchungen redet er? Was muss die Gemeinde durchgehen und vielleicht wo finden wir uns ein Stück wieder? Was meint er, wenn er davon spricht, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid? Also welche Versuchungen und mancherlei Versuchungen betrüben dich und mich und betrüben die Gemeinde? Und wo gilt es festzuhalten und auszuharren und durchzuhalten, um das Erbe zu bekommen? Einfach nur ein paar Informationen, ist das falsche Wort, einfach kurz so zu zeigen, um was geht es eigentlich im Petrusbrief. Und dann im Einzelnen werden wir, wenn wir vorwärts kommen, ja, die genauer anschauen. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 14. Das sind Versuchen und Betrübnisse im Bereich des Fleisches, im Bereich der Begierden des Fleisches. Er spricht, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die ihr früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Also ein Bereich, wo Versuchung und Prüfung stattfinden, ist die Rede von den Begierden des Fleisches. Was das bedeutet, in welchem Umfang, von was die Rede ist, das gucken wir uns an. Das ist das eine. In das, wo jeder Einzelne von uns geprüft und geheiligt und gereinigt wird, damit wieder Ziel erben können. Das andere ist, Kapitel 2, Vers 12, und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit die, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. So, Versuchung und Prüfung im Bereich unseres Fleisches und im Bereich der Begierden, hier Versuchen und Prüfungen im Bereich der Lästerung, der Verleumderung, dass wir als Übeltäter, dass wir in Bezug auf unseren Glauben von anderen in Frage gestellt, angegriffen, gelästert und als Übeltäter dargestellt werden. Also wenn sie uns verleugnen in Bezug auf unseren Glauben, wer auch immer, in welchem Rahmen auch immer, aber das ist ein anderer Bereich, wo wir versucht und geprüft werden, wenn wir in dieser Welt leben, dass sie gegen uns schlecht reden, übel gegen uns reden. Übel gegen uns reden. Der andere Bereich ist Kapitel 3. Nee, es ist noch Kapitel 2, Entschuldigung, Kapitel 2, ab Vers 18. Wenn man zu Unrecht leidet. Und zwar in dem Fall geht es darum, dass Sklaven zu Unrecht leiden. Ab Vers 18, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Auch das sind Prüfungen, wenn man um des Gewissens willen, obwohl man das Gute tut, aber zu Unrecht leidet. Das sind Prüfungen und Versuchungen. Und dann sagt Petrus noch, das ist Gnade bei Gott. Aber das ist auch ein Bereich, wenn er sagt, wenn wir in mancherlei von Prüfungen und Versuchungen hineinkommen, davon spricht er. Und dann konkret redet er dann auch von diesen schwierigen Situationen, zu Unrecht leiden. Dann spricht er von Leiden unter anderem als Frau. Schaut mal in Kapitel 3, Vers 1. Ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch in auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wandel, durch den Wandel der Frau gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Das ist die Situation Frauen, die ungläubige Männer haben und die unter den ungläubigen Männern leiden. Sie haben Glauben und es ist nicht einfach für sie, ihr Frau und ihr Glaubenssein, ihr Mann zu leben. Und auch das ist eine Leidenssituation, eine schwere Situation. Und auch das ist mancherlei von Versuchung und mancherlei von Prüfung, von der Petrus spricht und spricht konkret in ihr Leben, in ihre Lebenssituation ein. Weitere Leiden oder weitere Versuchungen, weitere Prüfungen, schaut Kapitel 3, Gesundheit, ab Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitteilig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder schelt nicht mit Wort, Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und dann redet er und spricht er von Leiden, Vers 14, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn Christus in eurem Herzen heilig. Also nächste Kategorie, wiederum spricht er von Leiden um der Gerechtigkeit willen. Wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden, fürchtet nicht, haltet Jesus im Herzen heilig. Das Kapitel 5 spricht der Leiden in der Gemeinde. Auseinandersetzungen zwischen Ältesten und Jungen in der Gemeinde, die ganze Frage der Unterordnung, auch das macht es nicht einfach. Ich möchte nur ab Vers 5, euch Vers 5 vorlesen, Kapitel 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Also dieser Abschnitt, Kapitel 5, spricht von Leiden, von Versuchen, von Prüfungen in der Gemeinde, Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Und ich möchte noch euch einen Bereich zeigen, Kapitel 5, ab Vers 8. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern, an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen. Also ein ganzer Blumenstrauß, beziehungsweise der Petrusbrief, nachdem er am Anfang so klar und so deutlich uns vor Augen stellt, wir müssen durch mancherlei Versuchen und Leiden durch, geht er dann im Petrusbrief und behandelt einzelne Aspekte, zeigt Leidenssituation, zeigt Versuchungssituation, zeigt, wo gilt es, den Glauben zu bewähren. In welchen Situationen werden wir dann geheiligt, werden wir geheiligt und für das Erbe vorbereitet. Und das ist von meinem persönlichen Glaubensleben, mein persönlichen Umgang mit Versuchen, mit Prüfungen, mit Sünde, mit meinem Fleisch, beginnt er und spricht dann über Umstände wie als Gläubiger, ich sage so jetzt übertragenen, mit einem ungläubigen Arbeitgeber ich umgehen soll. Oder wie ich als gläubige Frau oder als gläubiger Mann mit einem ungläubigen Mann oder ungläubiger Frau umgehen soll. Wie ich in der Verleumdungen, in Lästerungen, in Schmähungen, in all diesen Dingen, in all diesen Situationen umgehen soll. Also er geht durch und bespricht das und zeigt, guck mal, das, da gilt es, unseren Glauben zu bewähren. Da müssen wir durch. Und ich glaube in gewisser Weise, auch wenn das schon über 2000 Jahre her ist, in vielen, vielen, vielen Dingen werden wir uns genauso heute wiederfinden. Und das kann uns und wird uns zur Ausrichtung dienen. Okay, also unterschiedliche. Es ist notwendig, dass wir in mancherlei Versuchen kommen und diese Versuchungen und Prüfungen sind vielschichtig, sind sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn ich mich auf eine eingestellt habe und mit einer gekämpft habe und ausgeharrt habe und ich denke jetzt, dann kommt die nächste, aber ganz woanders. Und dann dreht man sich um und kämpft mit der und denkt, okay, und dann kommt von der anderen Seite und dann erlebe ich diese mancherlei. Und ja, das ist dann sehr, sehr vielschichtig. Ja, sehr, 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 viel, sehr vielschichtig. Okay. Ich möchte mit euch einen Schritt oder ein Stück weitergehen in diesem Text, zum Vers 7. Also ich hoffe, dass durch diese Bibelstunden diese Notwendigkeit der Prüfung, Versuchung ich euch entfalten konnte. Und jetzt Vers 7 heißt, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Ziel der Versuchungen oder das, was dabei hervorkommen soll, ist die Bewährung unseres Glaubens. Es ist nicht Abfall vom Glauben, es ist nicht Scheitern am Glauben, sondern wenn Gott diese Dinge in unserem Leben zulässt, wenn Gott uns in diesem Leben durchführt oder diese mancherlei Versuchungen uns gibt, dann ist das Ziel die Bewährung des Glaubens, den Glauben als echt und kostbar zu offenbaren und ihn zu läutern und als echt darzustellen. Ich möchte mit euch kurz jetzt anschauen, wie zeigt sich ein bewährter Glaube? Was ist ein bewährter Glaube? Oder andere, wie bewährt sich eigentlich der Glaube? Was ist die Bewährung des Glaubens? Um das euch zu zeigen an ein paar Bibelstellen, Matthäus 24. Bevor wir es lesen, darf ich euch so die Frage stellen, ich weiß nicht, ob ihr laut antworten wollt, müsst oder was denkt ihr, wie bewährt sich für euch der Glaube? Wo ist die Bewährung des Glaubens? Was bedeutet das, wenn unser Glaube sich bewähren soll? Erfahrungen? In Christus bleiben. In Christus bleiben. Ausharren. Ja. In guten Zeiten können wir es leicht sagen, aber wenn dann die Prüfungen, Versuchungen kommen, dann ist es nicht so leicht. Ich glaube auch, dass die Bewährung des Glaubens in erster Linie sich in dem Ausharren zeigt. Da, und das ist auch mein Gebet und auch jetzt in all diesen Situationen, auch für uns als Gemeinde und in meinem persönlichen Leben, in erster Linie Gott, bete ich, dass der Glaube sich bewährt, dass der Glaube ausharrt, dass der Glaube nicht scheitert und nicht zusammenbricht in all diesen schwierigen Situationen. Da zeigt sich in diesem Ausharren, ob es echt ist oder nicht. In zweiter, bitte ich das um Genesung, dass Gott eingreift und Heilung und all dieses schenkt, das vermag er. Aber in erster Linie, dass in all diesen schwierigen Situationen der Glaube ausharrt. Und ich glaube, das ist im Wesentlichen die Bewährung, ob der Glaube da an diesem, ob wir immer noch an Jesus festhalten in solchen Zeiten. Da zeigt sich der Glaube. Schaut mal in Kapitel 24, das ist die Endzeitrede Jesu, die Ölberg. Am Ölberg redet Jesus, spricht von der Vernichtung Jerusalems, des Tempels. Die Jünger wollen gerne wissen, wann das Ganze passiert und wie das Ganze passiert und was die Zeichen dafür sind. Und ab Vers 4 sagt Jesus Folgendes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Also auch da, Verführungen, Kriegsgerüchte, das muss geschehen. Das ist etwas, was geschehen muss, vom Herrn zugelassen. Dann sagt er Vers 7, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Also das ist die Umschreibung der mancherlei Versuchungen, mancherlei Prüfungen, die auf sowohl Geografisch, national, politisch, Umwälzungen, Kriege, all diese Dinge, aber genauso Verführung an der Gemeinde, Hass in der Gemeinde, Lieblosigkeit, Überlieferungen, all diese falsche Propheten, Irrlehre, all das. Jesus beschreibt den ganzen Blumenstrauß, Anführungsstrichen, mit dem Blumenstrauß all der mancherlei Versuchungen und Prüfungen. Und dann Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. So, das ist der Schlüssel. Wer ausharrt bis ans Ende? So, wer durch diese mancherlei Versuchungen, mancherlei Prüfungen, durch diese Dinge, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Die Bewährung des Glaubens ist im Ausharren. Im Ausharren. Hebräer Kapitel 6. Der Hebräerbriefschreiber hat ganz großes Anliegen. Er hat ganz großes Anliegen. Das Anliegen ist, in dem, was überliefert ist, das Evangelium, das ihnen in Christus gegeben worden ist, es festzuhalten, Christus festzuhalten und bis ans Ende auszuharren, an dem festzuhalten. Kapitel 6. Ich möchte euch wiederum den ganzen Zusammenhang, den Hintergrund zeigen. Kapitel 6 ab Vers 4. Da waren wir letzten Sonntag ganz kurz. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und die gute Worte Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zu Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und zum Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für denjenigen, um dessen Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unfruchtbar und dem Fluche nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch Geliebte vom Besseren zum Heil oder zur Rettung dienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer und die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Also, ich habe jetzt bewusst mal den ganzen Text gelesen, um euch da kurz da hineinzunehmen. Das Thema ist wieder, wer wird erben, wer wird diese Hoffnung bekommen, wer wird dieses Erbe bekommen, der bis ans Ende ausharrt. Und der Zusammenhang des Textes, ja, ein berühmter Text, der viele Fragen aufwirft, spricht davon, genau darüber, wenn der Geist Gottes gewirkt hat, wenn man Erkenntnis bekommen hat. Er spricht von Erleuchtung. Wenn man Erkenntnis des Evangeliums bekommen hat, wenn dieses Evangelium in einer Weise präsentiert worden ist, als eine himmlische Gabe, an die man geschmeckt hat, die man erlebt hat, Zeichen, Wunder geschehen sind, durch den Heiligen Geist teilhaftig geworden sind. Das heißt, der Heilige Geist hat gewirkt an den Menschen und in den Menschen und für die Menschen. Und die dieses Wort gehört und geschmeckt und gesehen und erlebt haben und sie es verwerfen. Das sagt der Hebräerbeschreiber, für die gibt es einfach nicht mehr. Es ist unmöglich, ihnen noch etwas mehr zu geben und es ist unmöglich, dass sie gerettet werden. Es gibt nicht mehr. Es gibt einfach nicht mehr. Es ist unmöglich, diejenigen, die diese Art der Offenbarung empfangen haben, wieder zu Buße zu bringen. Hier ist die Rede von der Offenbarung, von dem Segen, der kommt. Und der Unterschied, die einen nehmen es an und die bewahren das und sie halten es und sie harren aus und die anderen verleugnen das. Sie halten das nicht für wert. Sie bewahren es nicht. Die bewahren es nicht im Herzen, die bewahren es nicht in ihrem Glauben. Der Hebräerbriefschreiber bringt uns ein Beispiel. Ich möchte euch ihn kurz zeigen und was er damit meint. Schaut mal, Vers 7 sagt er, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um dessen Willen es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unfruchtbar und dem Fluche nahe. Schaut mal, der Segen ist der gleiche. Das erleuchtet werden, das Schmecken des Heiligen Geistes, teilhaftig werden des Heiligen Geistes, teilhaftig des zukünftigen Kräfte. Das, er sagt, es ist wie ein Land. Da ist ein Land und da kommt Regen. Und der Regen ist der gleiche. Da kommt nicht auf einen Teil bisschen schlechterer Regen und auf einen Teil bisschen besserer Regen. Oder da kommt nicht mehr Regen und da bisschen weniger Regen. Dieser Teil bekommt bessere Düngung, ihr versteht, was ich meine, ja? Sondern da ist ein Land und er bekommt den Regen von Gott. Der gleiche Segen kommt auf das gleiche Land. Aber der Unterschied ist, ein Teil von dem Land bringt Frucht hervor und bei dem anderen nicht. Also es kommt nicht auf die Art der Offenbarung und nicht auf die Art des Segens, sondern ob das eine Land, ich sage so, es aufsaugt und das andere nicht. Es gibt eine Offenbarung, es gibt das Wirken Gottes. Und es gibt welche, die dies bewahren, die das annehmen im Glauben und die das festhalten im Glauben bis an Ende und ausharren im Glauben und dadurch sich als echter Boden erweisen, der Frucht bringt. Und es gibt einen anderen Boden, der empfängt genau das Gleiche, aber es gibt keine Frucht. Und diese Frucht zeigt sich nicht ausharren. Und der Hebräerbriefschreiber sagt deswegen, aber wir sind von euch zum Besseren überzeugt. Wir wissen, wir sehen in euch das Ausharren. Wir sehen die Liebe, wir sehen all dies, wir sehen das Ausharren und ermutigt wieder, durch Glauben weiterhin auszuharren, auszuharren, auszuharren. Ausharren ist das Kennzeichen des wahren Glaubens. Wer in schwierigen Situationen ausharrt, dass die schwierige Situation erleben müssen, wird deutlich, schaut mal in Kapitel 10 im Hebräerbrief. Vers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und einen bleibenden Besitz habt. Wenn ihr nun werft nun eure Zuversicht nicht weg, denn eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wieder das Gleiche. Ihr habt manches erlebt, mancherlei Bedrängnis, Schmähungen, all das. Aber ausharren ist nötig. Durch diese, ihr habt ausgeharrt, durchgehalten. Und das ist ein Kennzeichen des echten Glaubens. Paulus spricht eigentlich immer wieder in seinen Briefen darüber und ermutigt, auszuharren, treu zu bleiben, auszuharren. In der Offenbarung taucht das immer wieder an so vielen Stellen auf, wo es heißt, diese ein, zwei Stellen möchte ich euch lesen, denn ich halte sie für wichtig. Schlag mit mir noch kurz Offenbarung auf. Die Offenbarung 3, da waren wir gerade. Einfach noch als Erinnerung, Vers 10, weil du das Wort vom Harren oder Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Das sagt Jesus in die Gemeinde. Also ich werde dich, du harrst aus, du hast das Wort, diese Ermutigung festgehalten, dass ich gesagt habe, harre aus, ich werde dich auch darum bewahren. In Kapitel 13, noch einmal. Kapitel 13 ist ist die Rede auch wieder von Leiden für die Tiere, die aus dem Meer kommen und aus der Erde kommen und die Gemeinde versuchen, die politischen, militärische Reiche, die religiöse Reiche, die kommen und die Gemeinde und die Kinder Gottes versuchen. Und dann Vers 9 sagt Jesus: Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Jesus sagt nicht, dass es seine Kinder verschonen wird. Er sagt nicht, dass er sie davor bewahren wird, dass sie nicht umgebracht werden. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, dass sie von diesen Tieren vorher entrückt werden und diese Tiere nicht erleben werden. Sagt er auch nicht. Er sagt, wenn es notwendig ist, dass manche durch Schwert getötet werden, dann werden sie da sterben. Wenn manche sterben müssen, werden sie sterben. Wenn manche leiden müssen, werden sie leiden. Hier ist aber das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das ist die Bewährung, in diesen Situationen an den Herrn festzuhalten. Und eine Stelle noch in 14, Kapitel 14, Vers 12. Ich lese ab Vers 9. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereit ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden von dem heiligen Engel und von dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und dessen Bild anbeten. Und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes haben und den Glauben an Jesus bewahren. Also die Botschaft ist immer die gleiche. Wer in den Versuchungen, wer in den Prüfungen, in den Verirrungen, wer an Christus festhält, wer ausharrt und an seinen Namen glaubt, wer festhält, der wird gerettet werden. Also das ist die Bewährung. Das ganze Feld der versuchenden Prüfung, das ist die Bewährung des echten Glaubens. Wir gehen zurück zum Petrusbrief, bevor wir die Bibelstunde schließen. Schauen wir noch Kapitel 1, Vers 7 nochmal an. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch das Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also die Notwendigkeit der Prüfung, Versuchung, damit der Glaube als echt sich erweist. Wie zeigt er sich als echt? Er ausharren in diesen Dingen. Und dann, damit er viel kostbarer hervorgeht als das Gold, das durch Feuer geläutet und geprüft wird. Unser Glaube wird durch das Feuer, und das ist das Feuer der Versuchung, geprüft. Und es soll dann am Ende viel, viel kostbarer dastehen, viel, viel echter als jedes Gold, das es auf der Welt gibt. Und das bewirkt die Bewährung, das bewirkt die Erprobung, das bewirkt, dass der Glaube wird als echt dargestellt. Und das Ziel davon ist, zu Ehre, durch das Feuer zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Darf ich noch in den 2 Minuten euch die Frage herausfordern? Ich habe das Gefühl, ich heute nicht, okay. Wer die Bewährung des Glaubens, das durch diese Erprobung hervorgeht, heißt es zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Zum wessen Lob, zu wessen Ehre und zu wessen Herrlichkeit? Ich war sehr überrascht beim Lesen und beim Vorbereiten, dass manche meinen, zu deiner und meiner Ehre und Herrlichkeit und Lob. Also man kann es nämlich so lesen, und ich habe mir das angeschaut, man kann das auch so lesen. Also wir werden geprüft und werden geläutet, wir gehen durch mancherlei Bedrängnisse durch, und dann wenn wir durchausharren, dann bekommen wir etwas, nämlich am Ende an Lob und Herrlichkeit und Ehre. So gibt es echt auch einen, den ich sehr schätze, war ich sehr überrascht, der das in diese Richtung auslegt. Und das heißt, das ist sozusagen der Lohn, den wir bekommen. Wenn wir ausharren, dann werden wir am Ende gelobt. So kriegen wir ein Lob. Und dann bekommen wir eine Herrlichkeit, nämlich Anteil an Christus und Ehre mit Christus. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Sondern wenn unser Glaube sich als echt erweist und Jesus Christus kommt, wird er durch uns und mit uns verherrlicht werden. Das heißt, in der Bewährung und in dem Ausharren und wenn Jesus kommt in seine Herrlichkeit, um seine Gemeinde zu holen und wir ausharren, wird das ihm zur Anbetung und zu Lob und zur Herrlichkeit dienen. Warum? Weil er vermochte. Weil er vermochte, dich und mich durch die Bedrängnisse und die Schwierigkeit durchzutragen. Wir bekommen nicht Lob und Herrlichkeit und Ehre. In einer gewissen Weise. Darf ich euch nur ganz kurz zeigen, in welcher Weise wir es mitbekommen. 2. Thessalonicher, eine Stelle möchte ich euch noch kurz lesen. Zweite Thessalonicher, Kapitel 1. Ab Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und ihr Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, sodass wir selbst uns euer rühmen in der Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Er spricht von den Bedrängnissen, er spricht von dem Ausharren und er sagt, wir sehen eure Ausharren und wir sehen, dass ihr bewährt seid, dass ihr echt seid. Und dann sagt er, ihr hart das aus, diejenigen, die euch bedrängen, verfolgen, die das Evangelium abgelehnt, die werden gerichtet werden. Und dann eben Vers 10, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden. Das ist eine interessante Formulierung, gell? Und in gewisser Weise, und ich glaube, das ist, wie wir die Petrusstelle verstehen, wenn Jesus kommt, bekommt er den Lob, er bekommt die Herrlichkeit und er bekommt die Ehre, ohne Zweifel, nur ihm gebührt die Ehre. Aber was Paulus sagt, er wird verherrlicht wie? In und durch uns. Wir können so, allein die Tatsache, wenn Jesus kommt und wir werden verwandelt werden und das Erbe bekommen und den neuen Leib bekommen, und alle Menschen werden dastehen, die das Gericht bekommen und an uns das sehen. Und sehen, wie wir in das Bild Christi verwandelt werden. Boah, wenn sie das sehen, allein das wird zum Lob sein. Wenn sie in uns diese Herrlichkeit sehen und an uns und durch uns, was der Herr Jesus Christus mit uns getan hat und tut, dann wird das Jesus zum Lob und Preis werden. Wenn das sichtbar gemacht wird, was er mit uns tut. Wenn wir ausharren bis ans Ende und das empfangen werden, was er uns bereithält, dann wird das zum großen Lob und zur großen Herrlichkeit. Liebe Geschwister, ich habe heute das Gefühl, schwierig. Ich hoffe, Ich hoffe, dass etwas durchgekommen ist von dem, was ich auf dem Herzen habe. Irgendwie schwierig. Das ist auch eine Bedrängnis. Ich möchte beten. Diese Schwachheit wegen möchte ich bitten, Herr, dass du trotzdem das Evangelium, das gute Evangelium in den Herzen groß machst und das zur Ermutigung werden lässt. Herr Jesus Christus, die Gedanken und die Worte, Herr, du vermagst es, sie zum Segen werden zu lassen. Herr, dass in uns Ausharren geweckt wird und die Bereitschaft auszuharren mit dieser herrlichen Hoffnung, Herr, dass du in uns und durch uns verherrlicht wirst, Herr. Ich kann nur bitten, Herr, dass du dieses Wunder auch heute vollbringst und ja, die schwache Rede gebrauchst, damit du groß gemacht wirst. Herr, segne jeden Einzelnen, der heute trotz der Hitze und auch des Alltags und der Arbeit sich auf den Weg gemacht hat, um dein Wort zu hören, und beschenke ihn reichlich dafür. Jesus, danke, dass wir dich haben und dass du derjenige bist, Herr, der unseren Glauben bewahrt, der unseren Glauben durchhält, der für uns einsteht. Und wir wollen genauso bitten, und ich will mitbeten, Herr. Führe uns nicht Versuchung, sondern bewahre uns von dem Bösen, Herr. Das vermagst du. Deswegen dürfen wir und sollen wir das zu dir bitten. Amen. Ich danke euch fürs Ertragen und bis Sonntag.